Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Nach einem ganz bitteren Tag, Bielefeld wird seiner Rolle als Favoritenschreck einmal mehr gerecht und gewinnt das Viertelfinale gegen Werder im DFB-Pokal. Die Grün-Weißen schlagen sich selbst, können den eigenen Negativlauf nicht stoppen. Ganz im Gegenteil, die Leistung auf dem Feld wird immer bedenklicher. Weshalb auf der Alm in Bielefeld nichts ging gegen den Drittligisten und warum Werder sich noch tiefer ins Tal der Tränen spielt, wir diskutieren es heute. Eure Beiträge werden dabei wie immer im Vordergrund stehen. Ihr habt euch mächtig eingeschaltet über unsere WhatsApp-Nummer, die 0160 98 21, dreimal die 8 und die 4, per Sprach- und getippter Nachricht. Und um den Kummerkasten der Deichstube kümmert sich heute mein Kollege Daniel Kutheus. Moin, du.
Ja, moin, grüß dich. Nach einer kurzen Nacht zurück im Norden. Ach, und Kummerkasten, ja, trifft es ganz gut. Ich glaube, der ist explodiert letzte Nacht.
Ja, ich hatte viel Lektüre, genau. Ich hätte die ganze Nacht durchlesen können, hab's dann aber vertagt auf heute, weil ich dachte, ich muss erstmal einen klaren Kopf kriegen. Ja, da war ja, mächtig was los gestern in Bielefeld. Die Fans gehen auf die Mannschaft los. Leo Bittencourt lässt in einer Wutrede richtig Dampf ab. Ole Werner versucht, sich und seine Mannschaft in der PK zu erklären. Wie intensiv war der Abend für dich gestern vor Ort, Daniel?
Ja, extrem intensiv, worauf ich mich im Vorfeld aber auch gefreut habe, weil es ist ein Pokalviertelfinale, Flutlichtspiel, Bielefelder Alm, enges, geiles Stadion. Also da macht Fußball schon richtig Spaß, wenn man mal nur die Rahmenbedingungen sieht. Und diese Intensität, die war dann auch während dieses Spiels zu spüren. Das Problem aus Bremer Sicht war eben nur, dass die zumindest in der ersten Halbzeit wirklich ausnahmslos von den Hausherren kamen, von der Mannschaft, von Trainer Mitch Kniart und den 26.000 Fans da im Stadion. Also das, was Werder da vor der Pause angeboten hat, hatte mit Intensität leider so gar nichts zu tun, womit wir im Grunde auch schon beim großen, großen Problem dieses Bremer Abends sind.
Ja, es sind viele Baustellen, was man gesehen hat bei Bielefeld. Leidenschaft, die haben sich reingebissen, die wollten das. Definitiv offensichtlich mehr als Werder. Wir haben viele Stimmen erhalten, wir haben es ja eingangs schon gesagt. Uwe aus Sieke, der bringt die Partie so auf den Punkt.
Werner, null Fortune, null Mentalität, null Sauberkeit im Passspiel, kein Zug, keine Kraft, kein Willen. Das ist eine komplette Offenbarung.
Und 2 Minuten vor Abpfiff hat uns diese Nachricht von Klaus erreicht, der über sich in der dritten Person spricht. Klaus aus Goslar erträgt das alles nicht mehr. Wie kann denn gefühlt jeder Ball verspringen und jede Ballannahme misslingen? Wie soll da Spielfluss entstehen? Das sind Basics, die nicht funktionieren. Dazu ständige individuelle Fehler. Das ist wirklich teils stümperhaft. Wahrscheinlich kann man fehlende Qualität doch nicht dauerhaft durch Teamspirit ersetzen. Ich bin echt enttäuscht. War auch mein Eindruck nach wie vor eben die vielen Baustellen im Bremer Spiel. Und wie du es gestern gesagt hast, die Krise ist jetzt da. Sportlich hat Uwe den Punkt gebracht, die fehlende Präzision im Passspiel, die Ideenlosigkeit vorne bringen andere Zuhörende ein. Warum gelingt es der Mannschaft denn nicht, den Schalter umzulegen, das abzustellen? Zumindest mal eine Sache.
Ja, ich glaube, das ist die ganz große Frage, die man sich spätestens nach diesem Bielefeld-Spiel stellen muss. Und beim Rückblick auf nahezu alle Pflichtspiele im Jahr 2025 umso mehr. Es hat sich tatsächlich diese Krise in den ersten Wochen des Jahres so ein bisschen unbemerkt noch angeschlichen, weil die Leistungen da halbwegs noch in Ordnung waren und so eine Niederlage bei den Bayern, ja gut, das kennt man ja. Aber so peu à peu, so hat es Ole Werner gestern auch begründet, ist natürlich durch die ausbleibenden Erfolgserlebnisse ein bisschen das Selbstvertrauen runtergegangen. Dann kommt dazu, möchte ich gar nicht verschweigen, dass mit Jens Day und Marco Friedl zwischenzeitlich auch Leistungsträger gefehlt haben. Und da ist dann so ein unschönes Mosaiksteinchen zum nächsten gekommen. Das reicht mir andererseits aber nicht als alleinige Erklärung dafür aus, wie man so eine erste Halbzeit wie in Bielefeld hinlegen kann. Also ein komplett, ich möchte fast sagen, lustlos und intensitätsloser Auftritt. Das ist diesem Verein nicht würdig und das weiß die Mannschaft auch. Dementsprechend gab es ja hinterher auch die Ansage von den Fans. Und Werder Bremen hat sich wirklich in diesen ersten Wochen des Jahres ganz tief in die Krise, in den Schlamassel buxiert. Und wenn wir uns mal erinnern, so 8 Wochen zuvor, das hätte, glaube ich, niemand für möglich gehalten. Da haben alle, wir unter anderem auch, von Europa gesprochen und geträumt. Ja, und dieser Traum ist, so hart muss man das sagen, nicht nur geplatzt, der ist leider regelrecht explodiert. Spätestens auf der Alm.
Die Fans fragen sich ja immer, was geht hinter den Kulissen ab? Du hast jetzt gerade ein Wort benannt, das ist die Lustlosigkeit. Ich meine, da fragt man sich ja, wie kannst du in so einer Phase lustlos in ein Viertelfinalspiel des DFB-Pokals reingehen? Kannst du dir das irgendwie erklären oder gibt es Hinweise darauf, warum nicht mehr Motivation in der Mannschaft vorherrscht?
Ja, mit Lustlosigkeit, vielleicht ist das besser übersetzt mit die Lust, den letzten Meter tatsächlich noch zu gehen, also sich wirklich zu zerreißen für den eigenen Auftritt und eben auch für die Mitspieler. Das klang nach dem Freiburg-Spiel ja schon sehr deutlich an, da hat Ole Werner ja selber das Fass aufgemacht, dass dieses gegenseitige Unterstützen, dieses unbedingt Wollen als Mannschaft gerade einfach fehlt bei Werder. Aber genau das braucht dieser Kader, um erfolgreich Fußball spielen zu können. Denn in Sachen individueller Qualität ist das in der Bundesliga nicht so wahnsinnig weit hergeholt, dass du jetzt sagen kannst, naja, wir haben ja 2, 3, die regeln das schon an schlechten Tagen. Diese Zeiten sind in Bremen lange vorbei. Und wenn man sich jetzt gerade das aktuellste Beispiel, ein Team wie Bielefeld, anschaut, die haben noch viel weniger individuelle Qualität im Kader. Aber wenn man geschlossen als Team auftritt, das hat Werder gestern dann zu spüren bekommen, was da möglich ist. Und das ist der Mannschaft leider komplett abhanden gekommen. Und was mich ja einerseits überrascht, andererseits aber auch erschreckt, ist, wie offenbar diese atmosphärischen Störungen innerhalb des Kaders werden. Dass also wirklich mehrere Spieler, auch der Trainer, davon reden, ja, da stimmt gerade was nicht, auch so im Binnenklima dieses Teams. Und das ist natürlich brandgefährlich, weil das für die nächsten Aufgaben ja einen nicht gerade zuversichtlich stimmt. Du hast die Brandrede von Leo Bittencourt angesprochen, der gestern mit seiner Torvorlage und einem sehr präsenten Auftritt nach der Pause noch sowas wie einer der ganz, ganz wenigen Bremer Lichtblicke war. Dem ist regelrecht der Kragen geplatzt, da gestern vor uns in der Mixzone. Also bevor der zu uns zum Gespräch gekommen ist, da einmal noch ganz tief durchgeatmet, weil er wahrscheinlich wusste, oh, pass auf, hier nicht zu doll ausholen. Aber das war absolut gewollt und bewusst, dann auch diesen Reizpunkt zu setzen. Und ja, der hat einigen seiner Teamkollegen ja wirklich in Sachen Einstellung und Einsatz nahezu alles abgesprochen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie es da bei Werder in den kommenden Tagen weitergeht.
Dem sind gestern echt die Leitungen durchgebrannt, kann man sagen. Man hat das schon auf dem Platz gesehen. Da gab es ja eine Szene mit Derek Köhn und danach dann eben diese Wutrede in der Mixzone. Nimm uns mal mit rein, was hat er denn genau gesagt? Und damit verbunden auch die Frage, braucht es mehr Leo in der Mannschaft?
Ich glaube, dass er als Reizfigur innerhalb des Teams und auch in der Außenwirkung ganz, ganz wichtig ist. Auch wenn er gestern, ich habe es gesagt, in Bielefeld einen guten Auftritt gezeigt hat nach seiner Einwechslung zur zweiten Halbzeit. Natürlich ist auch er nicht frei von, ich nenne es mal, sportlichen Verfehlungen. Es ist auch nicht so, dass Leo Bittencourt jetzt der Mann ist, auf den man alle Hoffnungen legen sollte. Aber der spricht eben mal Klartext und auch in der Öffentlichkeit. Und er hat gestern gesagt, wir müssen das jetzt intern ganz klar bereden. Und ich habe keinen Bock mehr drauf, dass wir immer nur lieb zueinander sind. Ich rasiere da jetzt knallhart drüber. Das war sein O-Ton. Und da kann man sich dann, glaube ich, vorstellen, wie es in der Werder-Kabine in den nächsten Tagen zugeht. Und ja, speziell diese Szene mit Derek Köhn hat ihn tierisch aufgeregt, als der, ich glaube, das war so um die 82. Minute rum, ausgewechselt werden sollte. Macht er sich halt auf dem Platz noch das Tapeband vom Handgelenk ab und geht dann langsam Schrittes Richtung Außenlinie. Und da hat er sich von Leo Bittencourt ein paar Takte anhören müssen. Und hinterher sagte Bittencourt, das geht halt nicht. Wir liegen hinten, dann geh einfach vom Platz. Wir haben keine Zeit mehr. Und das haut ja voll in die Kerbe. Ey, Einstellung, hier geht's um alles. Zerreiß dich fürs Team, für den Verein. Und das tun offenbar gerade nicht alle Bremer. Die sind alle, oder zumindest viel zu viele, sehr stark mit sich selbst, mit ihren eigenen Leistungsschwankungen beschäftigt. Und darüber hinaus für die gesamte Mannschaft da zu sein, den Kollegen zu unterstützen, ja, ist für ganz, ganz viele, für viel zu viele Werder-Profis im Moment nicht drin. Und das sieht man dann am Ende in den Ergebnissen. Also gerade dieser erste Durchgang in Bielefeld, du hast ja die Phase gehabt, als Marvin Duckstamm verletzt raus musste, dann fällt das erste Gegentor. Und dann waren das ja gefühlt so 10 Minuten, wo man dachte, okay, jetzt werden die leider aufgefressen. Hier passiert heute nichts mehr in Grün-Weiß. Ja, Das war erschreckend.
Ja, und diese Tape-Szene ist wirklich so sinnbildlich. Und dazu passt die Frage von Bernd aus Rheinhessen. Frage an euch, sind 11 Freunde oder 11 Einzelspieler auf dem Platz? Ich denke, das Letztere trifft zu. Ich meine, wie kriegst du denn jetzt die Diva aus diesen einzelnen Spielern raus? Das ist ja schon fast ein dievenhaftes Verhalten. Also da hast du das Gefühl, der denkt nicht von hier bis da, wenn er so eine Szene liefert. Also wo es gerade richtig pressiert, ja? Also wo man selbst schon irgendwie die Faust in der Tasche hat und sich denkt so, viel Zeit bleibt jetzt nicht mehr.
Ja, ist auf jeden Fall ein ganz schlechtes Signal, was er sendet. Natürlich auch an die Mitspieler, deswegen in meinen Augen auch zu Recht der Anranzer von Leo Bittencourt. Und du kannst es jetzt nur lösen, indem jeder Spieler, und da muss man als Trainer, als Sportchef an den Einzelnen appellieren, weil für die übernehmen kannst du das nicht, wirklich bei sich selbst anfängt und sagt, okay, was muss ich wieder mehr einbringen in dieses Team, damit wir an die Leistungen der Hinrunde vor allem aus dem starken Dezember anknüpfen können. Denn es ist ja nicht so, und das macht diese Situation ja umso ärgerlicher aus Bremer Sicht und auch erstaunlicher, dass es diese Mannschaft grundsätzlich nicht drauf hat. Wenn die Rädchen ineinander greifen, dann muss Werder am Ende nicht zwingend um Europa mitspielen. Aber dann muss Werder auch auf gar keinen Fall bei Arminia Bielefeld im DFB-Pokal-Viertelfinale ausscheiden und so einen Auftritt wie ein paar Tage zuvor in Freiburg hinlegen. Also dieses Gemeinsame ist unabdingbar für den Erfolg dieses Teams. Und das funktioniert nur, ja, wenn eben jeder bei sich guckt und sagt, ja, Mist, ey, ich laufe irgendwie auch meiner Form hinterher, was kann ich machen? Aber das große Problem bei Werder ist gerade, die fangen eben nicht bei sich an, sondern gucken auf den Nebenmann und schimpfen über den. Und ich habe gestern in Bielefeld auf der Tribüne etliche Szenen gesehen, wie sich Bremer gegenseitig anflaumen. Und das kannst du natürlich andersrum werten als, ey, da ist Feuer drin im Team und die wollen unbedingt. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass dieses Miteinander im Kader gerade besonders konstruktiv ist.
Ja, genau. Und das ist halt, sind die letzten Spiele, die darauf einzahlen, dass die Stimmung einfach so mies ist. Ich meine, Bielefeld, Drittligist, die haben aber auch schon zwei andere Bundesligisten ausgeschaltet im DFB-Pokal, Union und Freiburg. Vor dem Hintergrund könnte man ja auch sagen, okay, verliert man Pokal, eigene Gesetze und so weiter. Aber genau das Wie ist das große Thema. Die Hoffnung war groß, dass sich Werder befreien kann. Und Chris aus Berlin, der schreibt dazu, wow, jedes Mal sage ich mir, es kann nur besser werden. Und dann bekommt man die nächste Nackenklatsche. Ein Ginmar läuft wie Falschgeld rum, geht jedem Zweikampf aus dem Weg, lässt Woche für Woche eine 100%ige nach der anderen liegen. Und von Jung will ich gar nicht erst anfangen. Sein Stellungs- und Zweikampfverhalten bei Flanken ist unterirdisch und das auch nicht erst seit gestern. Mir fehlen gerade echt die Worte, wenn du es nicht mal mehr schaffst, gegen einen Drittligisten mindestens überlegen zu wirken, dann bekomme ich echt Panik vor dem Rest der Saison. Trotzdem werde ich immer hinter meinem Werder Bremen stehen. Grün-weiße Grüße. Ja, hier werden jetzt mit Ginmar und Jung zwei Spieler rausgepickt. Ich frage mich jetzt aber nach dem Spiel, macht das überhaupt Sinn, auf Einzelleistungen zu schauen? Ich meine, Lichtblicke kamen, wenn überhaupt, nur mit Berg und Bittencourt rein. Ansonsten, naja, deine Noten zeigen es. War das durchgängig mangelhaft, könnte man sagen. Bis auf Zetti, glaube ich, den können wir da rausnehmen.
Ja, genau. Der hat notenmäßig ein bisschen besser abgeschnitten, weil er zweimal war es, glaube ich, noch stark hält und damit Schlimmeres verhindert. Hat eine Unsicherheit drin gehabt am Anfang bei einem hohen Ball. Bei den Gegentoren kann er nichts machen. Also der war ja ziemlich arm dran. Richtigen Kackabend erlebt da auf der Alm und alle anderen Bremer, ja, müßig da wen rauszunehmen. Und da wirklich jetzt hinzustellen, bin ich ohnehin kein Freund von. Ich glaube, die Noten zeigen das. Über den Auftritt von Julia Malatini werden wir später sicherlich noch zu sprechen kommen. Der hat mit Note 6 die schlechteste aller Bremer bekommen, weil jetzt Jung und Ginmar eben angesprochen wurden. Ja klar, muss Ginmar diesen Anschlusstreffer machen nach der Pause im 1:1 mit dem Bielefelder Torhüter. Ich habe oben auf der Tribüne im ersten Moment gedacht, oh, den Elfmeter zieht er aber clever, super, so kommt vielleicht nicht vorbei, aber holt sich den Strafstoß. Ja, und dann siehst du die Szene nochmal am TV und denkst, ach du Schande, der lässt sich ja wirklich den Ball da noch vom Fuß angeln. Also du hast in dem Moment als Stürmer zwei Jobs, entweder haust du das Ding rein, 1A-Lösung oder lass dich faulen, hol den Elfmeter raus und beides kriegt er nicht hin. Also ganz, ganz schwache Szene und insgesamt auch kein guter Auftritt von ihm. Toni Jung habe ich auch nicht stark gesehen, so wie eigentlich kein Bremer Feldspieler, mit Ausnahme von Birk und Bittencourt, die du ja angesprochen hast. Der war in meinen Augen jetzt aber nicht das Hauptproblem bei Werder auf dem Platz. Der hat sich eher ja, in eine schwache bis indiskutable Mannschaftsleistung eingereiht.
Einen Punkt habe ich noch. André Silva ist ja immer wieder auch im Fokus, logischerweise, weil man sich da eben auch was erhofft hat. Malte hat ja die These aufgemacht und sagt, der muss noch ankommen. So viel Zeit bleibt jetzt aber nicht. Und hier schreibt einer, lieber Alex, lieber Daniel, ihr seid nicht zu beneiden. Seit 5 Wochen dürft ihr in Fanwunden rumdoktern. Ja, das geht uns auch so. Wir fühlen uns nicht wohl in dieser Doktorrolle. Aber er will zu André Silva wissen. Ich muss sagen, dass er anfängt, mich an Maxi Philipp zu erinnern. Haben wir ihn nicht als Soforthilfe geholt, frage ich mich.
Ja, das war auf jeden Fall der Plan und den entsprechenden Namen und die entsprechenden Zahlen, zumindest wenn man etwas weiter zurückschaut, bringt André Silva ja auch fraglos mit. Wir haben ihn interviewen können, ich saß mit ihm zusammen vor dem Freiburg-Spiel, sehr, sehr angenehmer, ruhiger, aufgeräumter Typ, der den Satz sagte, das war dann auch die Zeile des Interviews, im Strafraum kann ich ein Killer sein, dann verschießt er in Freiburg diesen Elfmeter, dann zeigt er diesen Auftritt wie jetzt im Pokal in Bielefeld, wo ich ihn wirklich als maximal blass und teilweise auch erstaunlich ungestüm so in den Zweikämpfen wahrgenommen habe, also was der auch für Fouls irgendwie verursacht hat. Nicht gut, also will sagen, dieser Strafraum-Killersatz, der ist zumindest für den Moment mal sehr, sehr schlecht gealtert und Thema Soforthilfe, ja, ist er mit Sicherheit nicht, weil du natürlich hoffst, so ein Mann kommt, so einer trifft in den ersten Spielen und dann hilft er am Ende, deine Ziele zu erreichen. Jetzt hast du aber immer ganz andere Sorgen in dieser Bremer Mannschaft. Ich will nicht von Abstiegskampf reden, dafür ist der Vorsprung dann doch noch zu komfortabel, aber es geht jetzt einfach um das berühmte Kämpfen, Kratzen, Beißen, Spucken und dafür ist André Silva nicht unbedingt bekannt. Also bisher ein Transfer, der Stand Ende Februar 2025 nicht aufzugehen scheint.
Mich erinnert es ja ein bisschen, aber da bin ich jetzt wahrscheinlich zu streng, an die Cater-Geschichte, ja, dass wir große Hoffnung hatten und das ganze Konzept gar nicht aufging. Aber ich will das jetzt nicht so schlecht reden. Wir hoffen einfach mal, dass er nochmal zündet in den nächsten Spielen. Aber du hast es gerade gesagt, ne? Also die schnelle, zackige Hilfe, die sehen wir da nicht. Also auch nicht in den einzelnen Aktionen. Also was den Torabschluss angeht, das ist das eine. Das andere ist dann nochmal das Zweikampfverhalten und ja, die Ideen, die er vorne eben auch reinbringen könnte, ja, die Kreativität.
Ist vielleicht auch undankbar. Ein Stück darf man auch nicht verschweigen, dass der ja auch in eine Mannschaft kommt, die gerade ja oben und unten Probleme hat und da eben nicht in ein Gefüge, das ihn schnell irgendwie einbauen und mit Bällen füttern und einfach mit auf der Erfolgswelle ja, surfen lässt, weil es die gerade einfach nicht gibt. Also das macht es bestimmt nicht einfacher, innerhalb kürzester Zeit in so einer Mannschaft anzukommen. Aber trotzdem ist es natürlich das, was man sich mit seiner Verpflichtung versprochen und erhofft hat und bisher ist er das ja fraglos schuldig geblieben.
Du hast eben schon eine Personalie angesprochen, das war ja so eine kleine Überraschung gestern in der Startelf, die Aufstellung von Julian Malatini. Der hat dann prompt einen ganz bitteren Abend erwischt. Ihr schreibt, und eine Frage noch, hinterher ist man ja immer schlauer, war es falsch vom Trainer ausgerechnet in diesem wichtigen Spiel, auch wenn es gegen einen Drittligisten ging, nicht etwa am Samstag gegen Wolfsburg, den jungen, in der Vergangenheit immer mal unsicheren Malatini reinzuwerfen in eine bereits verunsicherte Mannschaft. Und ein weiterer Beitrag dazu, die ärmste Sau ist Malatini, bekommt nach Monaten ohne Einsatz mal wieder eine Chance im wichtigsten Spiel des Jahres bisher und verkackt komplett, sorry, dass die Sprache hier so, so unterirdisch ist vielleicht, aber ja, es ist einfach auch so benannt, wie es ist. Der erste Fehler wird sofort bestraft, warum treffen die gegen Werder eigentlich immer mit dem ersten Schuss und danach ein Eigentor, nimmt Zetterer den Ball weg, Kommunikation, durfte sogar weiterspielen, hat aber mit Sicherheit eine schlechte nach, der Trainer nach dieser hanebüchenden Entscheidung hoffentlich auch. Ja, ich habe auch gerungen, insbesondere deshalb, also man mit dem Eigentor kann man ihm wahrscheinlich wirklich keinen Vorwurf machen, aber er wurde dann eben erst in der 87. Minute ausgewechselt. Ich fand das ziemlich spät, vor allem wenn man sich Malatinis Körpersprache angeschaut hat, wirklich auch seine Mimik. Man hatte das Gefühl, der ist gnadenlos überfordert und will im Grunde selbst runter. Das ist zumindest bei mir angekommen. Wie hast du es gelesen?
Mich hat es erst mal sehr, sehr überrascht, dass er in der Startelf stand. Das kann man natürlich irgendwo erklären mit einer schwachen Bremer Abwehrleistung in Freiburg, wo Amos Pieper beginnen durfte, der auf der rechten Seite auch große Probleme hatte. Trotzdem habe ich erwartet, dass Pieper in Bielefeld wieder den Vorzug erhält, weil es eben ist kein sportliches Argument, aber irgendwo zahlt es ja dann doch auch immer auf die Leistung ein, sein Ex-Club ist. Mhm. Er da mit Sicherheit die Schippe extra Motivation hätte draufpacken können. Ole Werner hat sich anders entschieden, hat Julian Malatini den Vorzug gegeben. Er hat das hinterher erklärt mit dem Mehr an Geschwindigkeit, das der Argentinier gegenüber Pieper habe. Und weil er davon ausgegangen ist, also der Trainer, dass es genau das brauchen könnte gegen Bielefeld, hat er ihn spielen lassen. Aber ich bin da völlig bei dir, den dann erst so spät vom Platz zu nehmen, halte ich auch für einen Fehler. Zumal er nicht nur in der ersten Halbzeit diesen katastrophalen Fehler vor dem 0:1 macht, dann das unglückliche Eigentor macht. Das ist blöd vom Schienbein als Bogenlampe hinten rein, da will ich ihn gar nicht zu sehr für anzählen. Aber auch in der zweiten Hälfte, da holzt er da im Mittelfeld nochmal einen Bielefelder um. Also wenn das ein bisschen anders abläuft, dieser Zweikampf, dann kann der auch glatt rot sehen. Und ein, zwei Querschläger waren auch noch drin. Den hätte ich auch eher erlöst als Trainer. In der Halbzeit weiß ich nicht, ob da schon, da hast du bei Fußballern ja auch immer so dieses Thema, zerstörst du so einen Spieler damit vielleicht auch. Der spielt eine ganz, ganz schlimme unterirdische Halbzeit, wird rausgenommen, der andere kommt rein. Ja, wenn du Pech hast, kannst du den dann für den Rest der Saison knicken, weil du den einfach so demoralisierst. Möglich, dass Ole Werner sich auch deshalb dagegen entschieden hat. Dann aber erst in der Schlussphase diesen Wechsel vorzunehmen, für mich auch eindeutig zu spät.
Ja, müsstest du dann im Sinne der Partie eben auch handeln, finde ich. Es ist ja schön, wenn er ihn nicht demoralisieren will. Nochmal eine Frage zu Amos Pieper und der Aufstellung. Hätte man da nicht auch als schlagendes Argument liefern können, Erfahrung geht vor Tempo, weil der einfach genau Bielefeld besser kennt aus seiner Historie heraus und ja, weil er einfach da nochmal einen anderen Erfahrungshorizont eben auch hat.
Ja, wäre auf jeden Fall eine Begründung gewesen, die hinterher keiner angefochten hätte. Also hätte man in meinen Augen absolut so machen können. Amos Pieper hat mehr Erfahrung. Amos Pieper kennt die Bielefelder Alm. Der kennt natürlich die aktuelle Bielefelder Mannschaft. Ja, im Zweifel auch nicht mehr so viel besser als Julian Malatini, nämlich nur aus der Vorbereitung auf dieses Spiel. Dafür liegt seine eigene Zeit, also Piepers Zeit auf der Alm, zu lange zurück. Aber es wäre einer dieser klassischen Geschichten gewesen. Und am Ende schreibt er sie ja sogar fast noch mit seinem Lattenkopfball. Also er sorgt ja noch für den ganz großen Bremer Aha-Moment, der eben dann doch nicht zum Erfolg führt. Also ja, auf jeden Fall eine Personalie, die man nach diesem Spiel kritisch sehen kann, weil es sportlich mit Malatini ja eben auch überhaupt nicht aufgegangen ist.
Wir haben ja immer wieder Fans, die fordern, dass die Jungen den Vorzug kriegen, und darauf zahlt auch dieser Beitrag ein. Großes Lob an Ole Werner, dass er Malatini auf dem Platz ließ, um seine erste Halbzeitleistung zu korrigieren. Vertrauen in die Jugend. Also man kann es immer von beiden Seiten sehen, aber wie gesagt, ich hätte mir auch gewünscht, dass es da ein bisschen eher einen Wechsel gibt. So, die Analyse rundet uns wie immer unser Taktikexperte Tobi Escher ab. Hören wir mal rein, was der zu sagen hat zur Partie. Hier ist seine hohe Kunst der tiefen Räume.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Werder Bremens Saison droht im Nichts zu enden. So klar muss man es formulieren nach dem Pokalaus gegen Arminia Bielefeld. Werder hat gegen den Drittligisten ein wirklich schwaches Spiel abgeliefert. Dabei hat man auch viele Probleme gesehen, die Werder-Fans schon aus der Liga kannten. In der ersten Halbzeit war das Spiel sehr ausgeglichen. Arminia Bielefeld hat sich mit einer Fünferkette aufgestellt. Bei Ballbesitz ist ein Innenverteidiger nach vorne gerückt. Das kam Werder eigentlich zu Pass, weil sie dann gut pressen konnten. Die beiden Stürmer, Duxch und Silva, konnten vorne pressen, dann Grüll ein bisschen dahinter. Das hat eigentlich gut funktioniert, hat dafür gesorgt, dass beide Teams keine Chancen hatten. Das Problem bei Werder in der ersten Halbzeit war wirklich das Offensivspiel. Sie hatten kaum Ideen, wie sie nach vorne kommen wollen, haben den Ball hinten rumgeschoben, dann den Ball langgeschlagen, aber die Stürmer hatten gar nicht die Fähigkeiten, diese Bälle zu halten oder hinter die Kette zu starten. Und dann war Arminia Bielefeld einfach aggressiver und wacher. Das hat man gemerkt. Sie sind ja nicht umsonst 4 Kilometer mehr gelaufen, haben dann halt die Fehler von Werder erwartet und dann auch eiskalt ausgenutzt. Nach der Pause gab es kurz eine gute Phase von Werder, wo sie auch die Räume gefunden haben. Bittencourt und Stay haben sie im Mittelfeld besser abgewechselt, sodass sie dann auch mal da ab und zu mit Linnen zusammen eine Überzahl geschaffen haben gegen das Zweier-Mittelfeld von Arminia Bielefeld. Und dann kam es auch zu Chancen für Bremen. Aber dann hat Arminia da sehr schnell darauf reagiert. Sie haben auf einen 5-3-2 umgestellt, 3 zentrale Mittelfeldspieler. Dann war plötzlich keine Überzahl mehr da. Und Werder ist wieder dazu übergegangen, einen langen Ball nach dem nächsten zu schlagen. Und das war ein bisschen wenig, gepaart mit den defensiven Fehlern und dann auch mit einer suboptimalen Chancenverwertung, hat es dann nicht gereicht gegen einen Drittligisten, der wirklich stark gespielt hat. Und was man auch leider anerkennen muss, man hat hier keinen Klassenunterschied gesehen. Und das sollte Werder zu denken geben.
Ja, kein Klassenunterschied oder wie einer von euch schreibt, wenn überhaupt, dann weil Werder wie ein Drittligist gespielt hat und Bielefeld wie ein Erstligist. Hast du der Analyse noch etwas hinzuzufügen, lieber Daniel, nach all dem, was wir bisher eingesammelt haben?
Nee, wie eigentlich fast immer bei Tobi unterschreibe ich so. Bin immer wieder beeindruckt, was er dann doch aus diesen Spielen nochmal rausliest, was wir in der Hektik des Stadionbesuchs dann vielleicht an taktischer Tiefe nicht sofort erfassen. Nee, aber ganz entscheidender Punkt in meinen Augen, ja, wirklich eben dieses Bielefeld wollte es mehr, dieser Wille, diese fehlende Intensität bei Werder und dieses ja, Monster an Intensität, das diese Bielefelder einem da erzeugt hat, weil das muss man einfach auch mal sagen und anerkennen bei aller Kritik für einen schwachen Bremer Auftritt. Diese Bielefelder Mannschaft hat da wirklich ihr Herz in die Hand genommen. Das Stadion, das hat mich sehr beeindruckt. Das war voll da. Es war unfassbar laut. Jeder Einwurf wurde bejubelt und die Fans hatten ein sehr, sehr feines Gespür dafür, wann wirklich was geht. Und dieses berühmte Momentum, von dem ich immer nie so genau weiß, was das eigentlich sein soll, auf der Alm war das plötzlich wirklich zu spüren. Wir hatten das vorhin, diese Duxch-Auswechslung. Und dann war eben auch das Stadion, waren die Fans da und haben ihre Mannschaft wirklich nach vorne gepeitscht. Also das war schon stark. Und allein deshalb hat diese Arminia das Weiterkommen komplett verdient, weil sie Werder damit, ja, ich wollte gerade sagen, den Schneid abgekauft hatten. Ich glaube aber ehrlicherweise, den hatten die Bremer gar nicht mitgenommen nach Bielefeld. Also ja. Und deswegen kommt am Ende dann sowas dabei raus.
Wir hatten ja schon das Thema mit der Taktik und dem Plan B. David aus Köln hat dazu noch was geschrieben. Er findet, das war eine weitere Niederlage, für die leider Ole und Trainerteam und unser Management verantwortlich sind. Unsere Taktik ist für jeden Gegner leicht zu bespielen. Wir spielen mit 3 Innenverteidigern, sind trotzdem hinten offen und haben im Mittelfeld zu wenig Anspielstationen. Die Raumaufteilung funktioniert einfach nicht und ab der Mittellinie ist der Ball schnell wieder weg. Zudem sind viele Spieler vollkommen außer Form. Sind die außer Form? Liest du das auch so?
Ja, total. Und das ist für mich auch das kommt für mich vor der Taktik, weil das für mich erklärt, warum die Taktik nicht funktioniert. Ich glaube, es hätte mit der Leistung von gestern keine Taktik der Welt funktioniert, weil es die ja oft zitierten Grundtugenden des Fußballs braucht, um dann irgendwann über Taktik und spielerische Finesse Dinge entwickeln zu können. Also anders formuliert, wenn ich nicht laufe, grätsche, sauber Passspiele und in den Zweikämpfen alles reinhaue, ja, dann bringt mir auch die feinste Taktik nichts, weil dann komme ich gar nicht an den Punkt, wo ich das irgendwie zur Geltung bringen kann. Und genau das ist in meinen Augen gerade Werders Problem. Das hat Leo Bittencourt hinterher ähnlich auf den Punkt gebracht, der auch sagte, es kann nicht sein, dass wir es nicht schaffen, uns auf dieses Pokalspiel hier einzulassen, weil vorher völlig klar war, was hier auf uns zukommt. Und ehrlicherweise war das ja auch so. Jeder wusste, Bielefeld als Underdog, als Drittligist, Flutlichtspiel, eigenes Stadion, die werden sich zerreißen. Die werden um jeden Zentimeter Rasen kämpfen. Und da musst du erstmal was entgegensetzen. Da spielst du nicht her und zauberst die auseinander und gewinnst da 4-0, sondern da musst du erstmal mit körperlicher Präsenz zeigen, ja, okay, sorry, Leute, das, was ihr könnt, können wir auch. Und zusätzlich spielen wir noch besser Fußball. Aber wenn du an dem Punkt nicht kommst, ja, dann stehst du am Ende richtig blöd da.
Da braucht es natürlich auch eine starke Führung. Und wir haben hier gerade gehört, dass David aus Köln gleich alle Verantwortlichen in den Blick nimmt. Vielleicht mal zur Rolle von Ole Werner. Wie sehr hat er die Mannschaft denn noch im Griff? Hat er noch Zugang zu denen?
Das finde ich ist im Moment eine sehr, sehr spannende und berechtigte Frage, auf die ich mir ehrlicherweise keine abschließende Antwort zutraue, weil mich das Ganze auch ja fast ein bisschen ratlos macht. Denn nochmal, der Dezember ist noch gar nicht so lange her. Da haben wir alle Werder abgefeiert und haben alle gesagt, was spielen die für einen tollen Fußball? Was hat der Werner da für eine Einheit geformt? 8 Wochen später ist davon plötzlich nichts mehr zu sehen. Und jetzt dreht man das um und sagt, der Trainer erreicht die Mannschaft nicht mehr. Oh, kritisch, und macht da vielleicht sogar eine große Diskussion auf. Ja, es ist schwierig. Tue ich mich wirklich schwer mit. Andererseits sehe ich natürlich auch und höre, wie auch Ole Werner hinterher auftritt vor uns Medien, wie er versucht, diese Niederlagenserie zu erklären. Und ja, dabei wirkt er schon angeschlagen. Er selber hat in Freiburg mehr oder weniger offenbart oder die Mannschaft angezählt für ja, fehlendes Engagement, fehlende Unterstützung untereinander. Das mache ich auch nicht, wenn intern alles super ist. Also ich glaube schon, dass da zwischen Trainer und Mannschaft in den letzten Wochen vielleicht nicht was zu Bruch gegangen ist, aber doch gewisse Dinge Risse bekommen haben. Und da gilt es jetzt zu gucken, dass man die schnellstmöglich gekittet bekommt. Denn sonst wird es ja wirklich gefährlich. Nochmal, ich glaube, in Richtung Abstiegskampf angesichts von 15 Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz Dafür war die bisherige Saison punktemäßig zu gut von Werder. Aber da droht trotzdem ein sehr, sehr ungemütliches Frühjahr an der Weser und zwar für alle Beteiligten und da nehme ich den Trainer komplett mit rein.
Ja, und die Fans verlieren so langsam auch die Geduld. In Freiburg haben sie ja noch starke Signale an die Mannschaft gesendet, versichert, ne, wir stehen hinter euch. Gestern ist die Stimmung dann richtig gekippt. Es wurden nach dem Spiel sogar Becher, offensichtlich auch Stangen nach dem Team geworfen. Jörg aus Viersen reiht sich in den Frust der Fans ein. Seine Sprachnachricht habe ich mal gekürzt. Die war auch nicht durchgängig jugendfrei, aber sie bringt die Emotionen, die viele gestern in sich getragen haben, wahrscheinlich ziemlich gut auf den Punkt.
Wir können ins Halbfinale kommen. Ins Halbfinale. Geschichte können wir schreiben. Wir sind dabei, uns alles, aber auch wirklich alles zu versauen in dieser Saison. Und dann irgendwie dümpeln wir wieder zwischen 11 und 13 rum. Und keiner weiß, wie das ging. Also so beschissen. Ich kriege mich echt nicht mehr ein. Also ich kann jeden, aber auch jeden Fan verstehen, wenn er echt nur noch an Abkotzen ist und sauer ist und sonst was auf Facebook oder keine Ahnung wo schreibt. Das geht nicht mehr.
Ja, Daniel, es soll ja was heißen, wenn der Werder-Fan die Geduld verliert. Wie hast du das gestern vor Ort wahrgenommen?
Sehr überrascht und erstaunt, weil ich mich, seit ich über Werder Bremen berichte und diesen Verein eng begleite und auch in der Zeit vorher, wenn ich im Stadion war, seit ich diesen Verein verfolge, mich nicht daran erinnern kann, dass es solche Bilder in der Intensität schon mal gab, schon gar nicht in dem Stadion. Und da flogen, du sagst es, tatsächlich Bierbecher, da flogen Stangen, die zuvor Teil dieser Choreo gewesen waren. Trainer Ole Werner wurde mehr oder weniger weggeschickt aus der Fankurve. Niklas Stark als Kapitän war auch noch mit dabei. Die standen ganz vorne, dann sehr nah an der Bande vor dem Block. Also das war schon erschreckend und zeigt, dass zumindest in Teilen der Fanszene der Geduldsfaden ja bis zum Zerreißen gespannt ist, wobei ich ganz klar sagen möchte, das rechtfertigt natürlich in keinster Weise, da irgendwelche Sachen aufs Feld zu schmeißen. Also du kannst pfeifen, ja, du kannst Buh rufen, du kannst den Spielern auch im persönlichen Gespräch Vorwürfe machen, du kannst sie kritisieren, aber Leute, lass dieses Becher werfen, Stangen schmeißen, bringt doch nichts. Also weiß ich nicht, im Zweifel ist es ein Ausdruck der Hilflosigkeit, aber auf der anderen Seite ist es auch einfach dumm und das sollte man unterlassen. Also das nur mal ganz klar betont. Aber den großen Frust der Fans, mal abgesehen davon, kann ich absolut nachvollziehen. Denn um das Positive auch nicht zu verschweigen, was die Bremer, vor allem ja Ultras, da in Bielefeld abgerissen haben, die zaubern da wirklich eine unfassbare Choreografie in den Block mit Gemälde der Pokalsieger von 2009 und unten drunter ziehen sich alle Fans Ponchos über und das Banner geht weg und die stehen da als lebendige Werder-Fahne. Also das ist enorm viel Arbeit, das ist enorm viel Leidenschaft und Herzblut, die da reinfließt und das braucht dieser Verein auch. Ganz, ganz wichtig und dementsprechend darf man auch Frust äußern, wenn man eben sieht, was die Mannschaft anbietet. Aber nochmal bitte alles im Rahmen der Vernunft und des vernünftigen Miteinanders.
Ich habe mich gefragt, was bedeutet das denn jetzt eigentlich für die Stimmung im Weserstadion beim nächsten Heimspiel, was ja nun am Samstag schon stattfindet gegen Wolfsburg. Kann die Mannschaft noch gewiss sein, dass die Fans voll und ganz hinter ihr stehen oder wird da auch stimmungsmäßig eine Tendenz zu erkennen sein?
Ich glaube, vom Anstoß weg nicht. So schätze ich die Bremer Fans nicht ein, gerade zu Hause im Weserstadion nicht. Da hast du natürlich auch nochmal eine andere Zusammensetzung, eine andere, ich sag mal, Fandynamik als im klassischen Auswärtsblock. Da glaube ich schon, dass die das Verhalten von Beginn an gegen Wolfsburg unterstützend und so nach dem Motto, kommt Leute, jetzt aber erst recht sein wird. Ich bin aber gespannt, was passiert, wenn das von der Leistung her in eine ähnliche Richtung geht wie zuletzt und wenn es vielleicht das erste Gegentor gibt und ja, es sportlich einfach nicht läuft, kurz gesagt, dann gehe ich stark davon aus, dass es Pfiffe geben wird und dass es auch bei ansonsten besonderen Werder-Fans dann doch zu lautstarken Unmutsbekundungen kommt, denn dafür hat sich jetzt nach 4 Pflichtspielniederlagen in Folge, nach einem wirklich grausamen Start ins Jahr 2025 zu viel angestaut. Also da sollte die Mannschaft sich nicht allzu viel Verständnis erhoffen, wenn das leistungsmäßig nicht deutlich besser wird.
Ja, hoffen wir einfach, dass sie sich dagegen stemmt mit einer guten Leistung. Marvin Duksch ist die große Frage, wird er dabei sein, ja oder nein? Musste gestern in der 30. Minute verletzungsbedingt vom Feld. Weißt du schon mehr über seinen Zustand? Das ist ja immer sehr früh, ne? Wir zeichnen morgens eben auf und da ist wahrscheinlich noch nichts durchgeklickert. Aber wie war der so unterwegs gestern Abend noch?
Der ist auf jeden Fall zu später Stunde humpelnd in Richtung Mannschaftsbus unterwegs gewesen, hat sich da mehr oder weniger reingeschleppt. Und das hat so ein bisschen den Eindruck bestätigt, den ich schon im Stadion hatte und den wahrscheinlich auch viele Fans vom Bildschirm hatten, dass das nicht irgendwie eine Mini-Blessur ist, die er sich dazugezogen hat. Geht wohl um den hinteren Oberschenkelbereich. Mhm. Also ich gehe nicht davon aus, dass der gegen Wolfsburg spielen kann. Ich habe keine Diagnose, es ist nichts bekannt gegeben. Könnte gut sein, dass das im Laufe des Montags noch passiert. Vielleicht wisst ihr, wenn ihr diesen Podcast hört, da schon mehr als wir zum jetzigen Zeitpunkt. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass der gegen Wolfsburg zur Verfügung stehen wird.
Ja, genau. Guckt immer mal wieder auf die Deichstuben-Seite oder in die App rein. Da kommen die News ja nur so rein, im Sekundentakt manchmal sogar. Aber ihr habt das natürlich absolut im Blick mit der Redaktion. Ich würde jetzt gerne mal mit dir so ein bisschen abbindend den Blick in die Zukunft richten. Und das machen wir mal gemeinsam mit Sven aus der Fahr. Der schreibt, und jetzt bleibt zumindest noch das Minimalziel Klassenerhalt. Ja, ich weiß, es sind noch 15 Punkte Abstand bis zu den Abstiegsrängen, aber es sind auch noch 10 Spieltage zu spielen. Die immer wieder beschworenen Entwicklungsschritte, die die Mannschaft letztes Jahr sicherlich gemacht hat, haben sich in Luft aufgelöst. Einfach paff und weg. Einfach so. Es bedarf jetzt vermutlich einer enormen Kraftanstrengung, aber ich hoffe sehr, dass sie bald einen Ausweg finden, möglichst ohne Trainerentlassung. Gruß irgendwie verstört, Sven. Ja, wo fängt man jetzt an und wo hört man auf? Was glaubst du, wird in den kommenden Tagen passieren? Was wird zuerst in den Fokus genommen werden? Also erstmal muss doch jetzt dieses bröselnde Mannschaftsgefüge wieder eingefangen werden. Das müsste doch eigentlich das erste To-Do sein, oder?
Ich glaube, du kriegst das am besten hin, wenn du dich hinsetzt mit dem ganzen Team. Vielleicht sogar einmal nur die Mannschaft ohne Trainerteam untereinander. Niklas Stark sprach in Bielefeld gestern zu später Stunde auch schon davon. Ich glaube, wir brauchen mal wieder einen Teamabend. So, klingt total profan, aber vielleicht ist es genau das. Und dass man sich da wirklich in einem offenen und guten Klima mal die Meinung geigt und klar formuliert, Leute, was wollen wir jetzt eigentlich noch? Wir sind in den letzten Wochen gerade dabei, eine bis zum Winter wirklich überdurchschnittlich, viel, viel besser als erwartete gute Saison vor die Wand zu fahren binnen weniger Wochen. Wie wollen wir das abwenden? Pokal ist jetzt schon durch. Was machen wir noch in der Liga? So, und das könnte schon ein Ansatz sein, dass man sich da einfach mal, dass man da mal Tacheles redet. Leo Bittencourt hat das ja schon angekündigt. Und da muss man einfach gucken, dass man schleunigst Punkte einfährt. Denn ich glaube nicht, ich habe es eben schon gesagt, dass angesichts von 15 Punkten nach unten wirklich noch was anbrennt, dass es wirklich noch gefährlich wird. Andererseits sind die nächsten Gegner Wolfsburg, Leverkusen, Gladbach. Dann geht's nach Kiel und dann heißen die beiden Clubs danach bis Mitte April Frankfurt, Stuttgart. Das ist jetzt eben auch nicht so ein Fahrplan, wo man sagt, da macht man mal irgendwie lockere Ausflüge draus. Also es muss deutlich mehr wieder kommen von der Mannschaft, damit wir nicht irgendwann in 3, 4, 5 Wochen sagen, oh, was wird das für ein Saisonfinale? Das wäre unfassbar, weil nochmal, wir haben vor wenigen Wochen noch gesagt, ey, wie viele Punkte bis Europa? Das wäre ja toll. Ich glaube, diese Gedanken sollten die Fans, sollten vor allem auch alle Menschen innerhalb des Weserstadions ganz, ganz weit wegschieben und erstmal gucken, ja, dass man die Grundlagen wieder erfüllt, um diese Saison, die so gut begonnen hat und jetzt so sehr abgestürzt ist, doch einigermaßen wieder in die Spur zu biegen.
Und dazu braucht es eben auch eine Korrektur der Zielsetzung, hast du gerade gesagt. Ja, also da nochmal genauer hingucken, wo wollen wir als Mannschaft eigentlich hin? Was ist jetzt unser nächstes Ziel? Was könnte der nächste Etappensieg sein? Damit verbunden, was erwartest du denn jetzt am Samstag um 15.30 Uhr? Du hast es gerade gesagt, das sind jetzt keine leichten Spiele, die anstehen. Wir erwarten Wolfsburg. Was glaubst du, was geht da?
Ganz schwer zu sagen. Also man erhofft sich, das kann ich auf jeden Fall sagen, was ich mir erhoffe, ist wirklich mal eine Reaktion von der Mannschaft, die ich ihr grundsätzlich auch mit den bisher guten Auftritten, die es in dieser Saison ja auch schon gab, im Hinterkopf zutraue. Ehrlicherweise habe ich aber genau das auch schon in Bielefeld erwartet, wie wahrscheinlich sehr, sehr viele Fans auch, die dachten, oh Mann, ey, nach dem 0-5 in Freiburg, jetzt werden sie ja aber wohl in Bielefeld und kommen Pokal-Halbfinale und das trägt uns doch. Ja, und alle sind sehr, sehr bitter da enttäuscht worden. Von daher super schwer einzuschätzen. Also es darf sich auf jeden Fall nicht so ein Auftritt wie in der ersten Halbzeit wie gegen Bielefeld wiederholen, denn dann wird es, glaube ich, richtig ungemütlich am Osterdeich und es muss gegen Wolfsburg irgendwie dieser freie Fall beendet werden. Wird nicht einfach, Wolfsburg, unangenehmer Gegner, das ist alles nichts Neues, aber das darf irgendwo auch alles jetzt nichts mehr zählen. Es muss jetzt wirklich mal wieder was her, worauf man stolz sein kann in Bremen und auch als SV Werder Bremen, weil, ja, nochmal, sonst wird's, geht das wirklich in Richtungen, die sich eigentlich keiner hat vorstellen können und die sich in Bremen schon erst recht niemand gewünscht hat.
Also Hoffen und Bangen wird vorherrschen in dieser restlichen Woche vor Samstag. Lasst ihr das Köpfchen nicht hängen. Vielen Dank für all eure Beiträge, die wir natürlich nicht alle reinnehmen konnten, aber wir versuchen das immer so gut wie möglich auszuwählen. Wenn ihr zwischendrin noch was habt, schickt uns eure Stimme und Meinung rüber an die 0160 98213 mal die 8 und die 4. Wenn ihr das gut fandet, lasst uns Liebe und 5 Sterne Deluxe da. Ihr wisst, darunter machen wir es nicht. Ja, und Daniel, wir hatten auch schon mal bessere Stimmung in diesem Podcast. Trotzdem danke, dass du uns durchgetragen hast mit deiner Analyse, mit deinen Punkten, die du eingebracht hast. Ich freue mich darauf, dass wir irgendwann auch mal wieder einen Sieg besprechen können hier.
Ja, total. Ich bin beim Diego-Abschiedsspiel im Stadion. Vielleicht sollten wir einfach da am nächsten Tag einen Podcast aufnehmen. Das wird, glaube ich, deutlich unbeschwerter. Aber vielleicht haben wir bis dahin ja auch schon SV Werder Bremen-Auftritte wieder zu besprechen, die ein bisschen mehr Freude machen. Ich würde es uns, aber vor allem natürlich auch den Fans wünschen.
Genau, wir geben die Hoffnung im Kollektiv nicht auf. Wir werden die Mannschaft tragen im Kopf und auch vor Ort im Weserstadion am Samstag um 15.30 Uhr. Cheers vom Nachspieldeich, zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts und sowieso überall dort, wo es diese Podcasts so gibt. Danke dir nochmal.
Sehr gerne. Tschüss.
Ciao.